You've got enough on your plate. Mundane meals shouldn't be one of them. Get an endless variety of the freshest, best-tasting food from award-winning chefs delivered to your door with Cook Unity, all at a fraction of the cost and time you're spending now. Take a load off and leave your meal prep to Cook Unity, affordable food crafted by award-winning chefs delivered straight to your door. Go to cookunity.com/podcast or enter code podcast before checkout for 50% off your first week.
This country was built on a distinctly American work ethic, but today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and diminishing our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the kind of high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, tough tank tops, breathable polos, lightweight sweatshirts, shorts, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Dresscode im Stadion. Wenn ich das höre, dann denke ich eher, dass da um die Wahl des richtigen Trikots geht. Also richtig, je nachdem, für wen man halt ist. Die UEFA ist da aber etwas strenger und hat tatsächlich detaillierte Kleiderordnungen herausgegeben, jetzt im Zuge der EM. Auch für die Spiele in Düsseldorf natürlich. Zumindest für die Menschen, die sich in der VIP-Lounge aufhalten. Formell und elegant lautet da der Dresscode in der VIP-Pass-App. Also klassischer Anzug, Krawatte, ja, formelles, langes Kleid. Jeans und Trikots sind tatsächlich nicht erlaubt. Genauso wenig wie Sneaker. Das hört sich irgendwie nicht so sportlich an. Das Trikotverbot gilt in allen EM-Stadien übrigens. Die UEFA sagt dazu auf Anfrage unserer Redaktion, diese Regel beziehe sich auf einen Bereich, in dem Offizielle von Regierungen oder Regierungsstellen anwesend sind und ist bei allen Veranstaltungsorten gängige Praxis. Warum jetzt Trikots und Jeans und Sneaker zwischen Krawatte und Anzug in den VIP-Lounges nicht so gerne gesehen sind, bleibt offen. Also es gibt nicht nur auf dem Fußballfeld Regeln zu beachten, sondern auch daneben. Für die Fußballfans in der Stadt scheint es momentan vor allem eine Regel zu geben, und zwar Spaß haben, so viel es geht. Das führt zeitweise und teilweise dazu, dass die Getränkevorräte in den hiesigen Gastronomien drohen zu erschöpfen. Maximilian Novrot erzählt, was das bedeutet. Die Lage am Worringer Platz nahe des Hauptbahnhofes ist schon lange ein Thema in der Stadt und sie verbessert sich nicht unbedingt. Die aktuellste Entwicklung ist, dass das Glashaus, was auf dem Worringer Platz steht, abgerissen werden soll. Verena Kienzbock berichtet die Einzelheiten. Und Verena Kienzbock erzählt auch von einem neuen Restaurant in Düsseldorf. Bei drei Chinesen gibt es Nudelspezialitäten und wie die schmecken und was es da noch alles Gutes auf der Karte gibt, das berichtet sie. Mein Name ist Tosja Kormann, ihr hört Folge 321 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 4,18 Meter.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben.
Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, dem Podcast, in dem wir jede Woche darüber sprechen, was die Stadt bewegt, was die Bewohnerinnen und Bewohner bewegt, was geht. Mein Name ist Tosja Kormann und für eine wunderbare kleine Weile darf ich diese großartige Aufgabe übernehmen. Für alle, denen EM noch nicht genug Wettbewerb und Action in der Stadt ist, habe ich einen kleinen Veranstaltungstipp. In Rath geht es nämlich die nächsten 10 Tage nicht nur um Fußball, sondern auch um Burger. Das größte Foodtruck-Event Europas nach eigenen Angaben kommt nach Düsseldorf. Prämiert werden soll der beste Burger des Landes, der Champions Burger, so heißt der ganze Spaß auch. 16 der erfolgreichsten Burgerläden schmeißen einen ins Rennen, also nicht tatsächlich, sondern gehen mit einem Burger an den Start. Die Besucherinnen und Besucher können dann abstimmen, welches der beste ist. Auch Promis sind vor Ort. The Bossos, die Band, haben einen eigenen Stand mit einem eigenen Burger. Und auch Influencer und Blogger aus der Foodtruck-Szene sind vor Ort. Also vom 20. bis zum 30. Juni kann man täglich in Rath Burger essen und prämieren bzw. abstimmen für die Burger von 16 bis 22 Uhr, am Wochenende sogar schon ab 12. Falls ihr auch einen Veranstaltungstipp habt oder Themen, über die wir sprechen wollen, oder falls ihr uns einfach eine nette Nachricht zukommen lassen wollt, könnt ihr das tun per Mail unter rheinpegel@rheinische-post.de oder per WhatsApp 0160 80 80 844 ist da die Nummer. Der Worringer Platz ist schon länger ein Thema in der Stadt als Treffpunkt für die Drogen- und Obdachlosenszene. Und nicht nur durch die Nähe zum Hauptbahnhof ist der Platz immer ja gut frequentiert. Auch die Auflösung des Grand Hole nicht weit vom Worringer Platz führte dazu, dass sich noch mehr Menschen dort sammeln. Viele der Drogenkonsumenten sind abhängig von Crack. Als ja, Katastrophe wurde die Situation dort schon bezeichnet. Anwohnende haben Angst. Die Lage wird ja immer dringlicher. Nun soll auch das Glashaus abgerissen werden, was auf dem Platz steht. Ein Ort, an dem bis vor ja nicht allzu langer Zeit noch Kultur stattgefunden hat. Ich habe mit Verena Kainsbock über die Einzelheiten gesprochen. Der Worringer Platz ist ein Ort in dieser Stadt, über den viel gesprochen wird, über den wir viel sprechen, der im Zentrum oft steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ja auch mitten in der Stadt. Da ist immer ordentlich was los, sage ich jetzt mal einfach so ganz salopp. Und ich weiß, dass das dem Thema nicht sehr angebracht ist. Es ist ein Treffpunkt, ja eigentlich der Treffpunkt für die Drogenszene der Stadt, für die Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben. Du hast in der letzten Woche ein Stück geschrieben, was den Titel trägt, der Worringer Platz ist eine Katastrophe. Und ich finde, also es ist ein Zitat, und ich finde, dieses Wort tatsächlich ist ja ein sehr großes, aber wenn man dann weiter liest und sich ein wenig damit beschäftigt, ein vielleicht tatsächlich sehr angebrachtes Wort. Was ist die Situation am Worringer Platz mittlerweile, was tatsächlich dieses Wort Katastrophe triggert?
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, wir alle kennen den Worringer Platz, und das war jetzt, glaube ich, noch nie das Schmuckstück der Stadt, und es war schon immer ein Treffpunkt. Das muss man, glaube ich, so ein bisschen in Relation sehen, aber tatsächlich hat sich die Situation da extrem verändert und nicht zum Guten. Und deshalb habe ich auch dieses Zitat ausgewählt als Überschrift, weil die auch von jemandem kommt, von dem ich sie nicht erwartet hätte. Und zwar hat das Michael Haarbaum gesagt. Der ist der Leiter der Drogenhilfe in Düsseldorf, und er hat jeden Tag mit drogenabhängigen Menschen zu tun. Die sitzen ja auch direkt nebenan quasi.
Ja.
Und der kennt den Platz sehr gut und beobachtet das, und dass der es in so einer Deutlichkeit sagt, hat mich ehrlich gesagt überrascht und alarmiert, weil es wirklich, es ist voller noch, als es so in den vergangenen Monaten war. Das hat natürlich ein bisschen was mit dem Wetter zu tun. Bei gutem Wetter gehen auch Drogenabhängige eher vor die Tür. Und es hat aber auch andere Gründe, zum Beispiel fehlende andere Aufenthaltsräume für diese Menschen im öffentlichen Raum. Und die Crack-Problematik zeigt sich da halt auch jetzt mittlerweile richtig extrem. Also ich habe auch schon häufiger drüber gesprochen, dass Crack sich in Düsseldorf ausbreitet und dass ist jetzt wirklich auch an einem Punkt, wo sich die Auswirkungen da für alle Leute zeigen. Also es sind wirklich sehr viele Leute da, die in einem sehr schlechten Zustand sind und die auch oft aggressiv reagieren. Und viele Leute sagen tatsächlich, dass sie Angst haben, da über den Platz zu gehen.
Das ist tatsächlich ein weiteres Zitat sozusagen oder ein weiterer Satz, der mir in diesem Stück auch ins Auge gesprungen ist. Man muss Angst haben. Wie du auch schon gesagt hast, wir alle kennen irgendwie den Worringer Platz. Eigentlich führt immer mal ein Weg daran vorbei, ne? Also je nachdem, wo man sich natürlich aufhält. Aber wenn man irgendwie in die Stadt oder rausfährt, kommt man da irgendwie lang und es ist halt mittendrin, ne? Also da gehen Kinder auf ihrem Schulweg lang, die drumherum wohnen, da ist Gastronomie, Leute gehen zur Arbeit, da sind ganz normal Bürogebäude, Arztpraxen und so. Und dass dann da irgendwie Angst herrscht, ja, ich habe auch das Gefühl, dass sich das verändert hat in den letzten Jahren, vielleicht sogar Monaten. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass das Grand Central, also Grand Hole, wie es dann ja irgendwann genannt wurde, war ja nicht allzu weit weg. Dadurch, dass das geräumt wurde, ist da vielleicht auch nochmal am Worringer Platz irgendwie noch ein bisschen mehr, haben sich Sachen konzentriert. Was, ja, jetzt mal ganz plain gefragt, was gibt es denn für Lösungswünsche, Ansätze, Ideen? Also, weil das ist ja so. Ja. Für alle Beteiligten nicht weitergehen kann, auch für die Menschen, die natürlich sich da aufhalten und betroffen sind.
Ja, also das kommt immer ein bisschen drauf an, wen man fragt, um ehrlich zu sein, was man auch verstehen kann, weil natürlich jetzt irgendwie Anwohner auch anders betroffen sind als Politiker zum Beispiel. Mhm. Die Anwohner sagen wirklich, die sind jetzt an einem Punkt, wo sie das nicht mehr hinnehmen wollen. Die haben auch schon ganz oft bei runden Tischen und Lenkungskreisen und Innenstadtkonferenz mit am Tisch gesessen und mitdiskutiert und haben aber das Gefühl, dass da nichts passiert. Also zumindest, sie sagen zwar schon, wir sehen das, was passiert, aber es ändert sich halt nichts an unserer Situation. Und die haben eine Petition gestartet und fordern darin unter anderem den Abriss dieser Glasbänke, die da stehen. Einfach, weil sie sagen, die sind zu, also dahinter kann man sich zu sehr verstecken.
Ja, stimmt, es gab immer mal Umbaumaßnahmen auch, ne? Oder ja. Ideen, das vielleicht ja architektonisch irgendwie so zu gestalten, dass es sich ein bisschen entspannt und so.
Genau, ja. Und das ist, wurde auch schon mal bei einer Glasbank quasi die Rückseite abgenommen, damit die Polizei, wenn die dran vorbeifahren, besser einsehen können. Das spielt durchaus eine Rolle. Aber da sagen natürlich dann auch wieder, zum Beispiel Streetworker sagen, es geht gar nicht. Wir können den Menschen nicht auch noch an dem Platz irgendwie die Aufenthaltsmöglichkeiten wegnehmen. Also deshalb, es kommt immer drauf an, so die Streetworker sagen, wir brauchen viel mehr Sozialarbeit. Es braucht, Michael Habermann von der Drogenhilfe sagt, wir brauchen am besten durchgehende Öffnungszeiten und müssen den Drogenkonsumraum, brauchen am besten noch mehr Kapazitäten.
Werden die denn tatsächlich so angenommen? Also das ist jetzt eine ganz offene Frage, weil ich mich das gerade frage.
Ja.
Diese Räume, die es gibt, die ja bestimmt nicht genug besetzt, also dass das alles schwierig ist und so, ist ja irgendwie klar, aber sind diese Räume also für alle Beteiligten eine tatsächliche Alternative oder ist das eher ein Wunschgedanke, dass man sagt, wenn man noch mehr Räume schafft, noch mehr Platz schafft, dann oder sind diese Orte, wo sich so die Szenen immer so ballen, also das ist ja eh die Frage, wie entstehen diese Orte? Warum ist es der Worringer Platz? Also wenn jetzt drumherum noch 5 weitere Drogenkonsumräume aufgemacht würden, wäre dann quasi, also ist das der Knackpunkt, dass sich dann alle dahin, oder ist das eh nur für bestimmte Menschen, die das dann auch annehmen und andere bleiben, ne?
Also ich glaube, auch da kommt es ehrlich gesagt drauf an, wenn du fragst. Mhm. Also die Drogenhilfe sagt halt, Drogenkonsumräume haben keine Sogwirkung. Mhm. Also die Menschen kommen nicht dahin, weil es da einen Drogenkonsumraum gibt, sondern wir sind da, wo die Menschen sind. Und wir versuchen halt, den Konsum von der Straße zu uns zu lenken. Einfach damit der öffentliche Raum entlastet wird. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die das anders sehen und sagen, und genau, glaube ich, das fürchten. Ich glaube, warum sich der Worringer so Platz so entwickelt hat, hat durchaus auch einfach mit der Bahnhofsnähe tatsächlich zu tun. Ich glaube, das darf man irgendwie nicht außer Acht lassen, dass es auch so laufnah ist und halt ein Platz, auf dem es Aufenthaltsmöglichkeiten gibt, der auch ansonsten halt nicht wirklich mehr bespielt wird. Und also die Drogenkonsumräume werden, weil du gerade dann ja auch danach fragtest, die werden eigentlich bis an den Anschlag genutzt.
Ja, verstehe. Verstehe.
Also die sind komplett ausgelastet und auch da wird ein großer Teil an Crack konsumiert. Also das steigt, der Anteil an Crack-Konsumenten. Es gibt also durchaus Leute, die das nutzen, aber auch da sind einigen Leuten fast die, die Wartezeiten zu lang. Also wenn die 10 Minuten warten müssen, um einen Platz im Drogenkonsumraum zu bekommen, um ihr Crack zu rauchen, dann verschwinden einige schon wieder und konsumieren dann auf der Straße. Also ich glaube, das ist so ein bisschen schwer zu sagen, es ist so ein bisschen Henne oder Ei.
Aber ich verstehe. Ich bin gerade, also das leuchtet mir gerade sehr ein natürlich und ich denke, weil wir das ja anfangs auch schon hatten, also hat es tatsächlich auch mit der Droge zu tun, die konsumiert wird, ne? Also auch in dem Stück wird ja Vergleich gezogen zwischen jetzt vielleicht Menschen, die heroinabhängig sind, also es fühlt sich ja fast komisch an, so darüber zu sprechen, so salopp, also aber Crack ist, diese Droge hat auch, führt dazu, dass die Gewalt ansteigt und auf die Unruhe Fall. Sozusagen.
Ja,
ne?
Ja, also das ist, was du gerade sagst mit den Heroinabhängigen, das war ein Zitat von einem Anwohner, der sagte, mit den Heroinabhängigen hatten wir früher nicht so viele Probleme, die haben sich halt irgendwie einen Schuss gesetzt und dann, dann lagen die ruhig in der Ecke. Das ist natürlich ein sehr spitzer Vergleich. Aber es ist tatsächlich auch was die Drogenhilfe bestätigt. Also die sagen, das ist halt eine Droge, die einen Crack jetzt, die einen sehr gereizt macht und die in ganz kurzen Abständen einen neuen Rausch verlangt. Also ein Rausch dauert dann so 10, 15 Minuten. Dann gibt es vielleicht ein Zeitfenster von 20 Minuten, in dem die Menschen irgendwie ansprechbar sind und sich vielleicht normal verhalten und dann brauchen sie eigentlich schon das nächste. Also es geht wirklich zack, zack. Und die sind dann auch wirklich, also es ist wohl so ein starker Rausch, dass man so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, dass einen halt andere Einflüsse extrem stören. Und wenn man dann auf so einem Platz sitzt, umringt von Straßenbahnen, Passanten, anderen Abhängigen, die vielleicht einen irgendwie noch von der Seite anquatschen, dann kommt es auch untereinander zwischen den Leuten immer wieder zur Auseinandersetzung. Und da gibt es wirklich, also ich habe zahlreiche Videos von irgendwie Geschäftstreibenden da aus der Ecke gesehen, wie die Leute entweder in die Läden stolpern, gegen die Scheiben schlagen, sich gegenseitig treten, schlagen. Also es ist wirklich eine schwierige Situation für alle.
Ich verstehe. Also ist da die Dringlichkeit einfach nochmal nach Räumen, wo das dann nicht um das aus der Sicht zu schaffen, weil man das nicht sehen möchte, sondern wo dann einfach ja auch für die Leute, die betroffen sind, eine andere Sicherheit.
Ja, also um das tatsächlich zu entzerren, weil da einfach zu viele Menschen auf kleinem Raum sind und die sich da vermehrt in die Quere kommen.
Ich verstehe. Also dass das eine wirklich gerade verfahrene Situation ist, wird in deinem Stück deutlich. Dieses Stück hast du letzte Woche veröffentlicht und jetzt ist aktuell auch noch, gibt es eine Entwicklung. Es gibt auf dem Worringer Platz das Glashaus, was ja, ich glaube, ursprünglich als Kunstprojekt beziehungsweise als Idee, diesen Platz auch noch irgendwie vielleicht anders mit der Stadt zu connecten. In diesem Glashaus waren Ausstellungen, da konnte man sich aber auch irgendwie, war es ja doch auch ein Raum, ich meine, ein Glashaus ist jetzt kein Raum, der sehr privat wird, weil es aus Glas ist und alle rein und raus gucken können, aber es war immer noch irgendwie eine, ich sage das jetzt mal so, ein Versuch, da noch ein wenig irgendwie was zu, diesen Platz noch irgendwie zu gestalten.
Genau, es gab ja mehrere Versuche, diesen Platz irgendwie ein bisschen, also ein heterogeneres Publikum auf diesem Platz zu ziehen. Und das war halt wirklich ein großer Teil davon. Gab es dann irgendwie Lesungen und so kleine Konzerte und Ausstellungen und Kunstworkshops und so weiter. Gab es jetzt wirklich auch schon länger nicht mehr. Und es liegt auch daran, dass das halt zerstört wurde. Also die Scheiben sind eigentlich alle kaputt. die, also einige Drogenabhängige haben das zwischendurch auch genutzt und haben sich da reingesetzt, als es noch kälter war. Mittlerweile ist das abgesperrt, damit sich da eben niemand auch verletzt oder es noch weiter zerstört.
Aber was ja auch für das Bild wieder, ne, dann ist da was Kaputtes in, also das ist ja eine auch fast eine Symbolik, die irgendwie unfreiwillig sich da breit macht, ne?
Ja. Also, und jetzt kam gestern die Neuigkeit, dass die Stadt ein neues Sicherheitsprojekt für das Bahnhofsumfeld, insbesondere eben auch für den Worringer Platz, starten möchte. Oberbürgermeister Stefan Keller war vor ein paar Wochen auf dem Worringer Platz, hat sich auch mit Anwohnern unterhalten, hat sich das selber nochmal angeguckt. Und hat sich dann auch mit Vertretern von der Polizei und von der Bundespolizei zusammengesetzt und hat nun angekündigt, dieses Projekt zu starten, was für mehr Sicherheit sorgen soll. Das soll dem Projekt gleichen, diesem Sicherheitsprojekt, was es mal in der Altstadt gab, nach der Corona-Zeit, als es dort ja vermehrt irgendwie wirklich blutige Auseinandersetzungen gegeben hatte. Und auch da soll es jetzt dann wirklich einen Ansprechpartner geben, der diese Maßnahmen bündelt. Und zwei konkrete Schritte, um jetzt den Bogen wieder zu schließen, stehen aber schon fest. Zum einen soll es ein Quartiersmanagement geben, also einen Menschen, der wirklich quasi als Verbinder für alle gilt, für Anwohner, Geschäftsleute, Politik, Stadtverwaltung und so weiter. Und das Glashaus soll abgerissen werden.
Mhm. Final. Also nicht, um das irgendwie wieder aufzubauen, sondern es wird abgerissen. Genau.
Also ich glaube, die Frage, wie es dann gestalterisch mit dem Worringer Platz weitergeht, die steht auch noch im Raum. Das wird sich dann zeigen, was sich da, wie es damit weitergeht, ob das vielleicht auch auf die Probe gestellt wird zumindest, ob man da irgendwas machen kann. So konkret ist das noch nicht. Es soll nach der Europameisterschaft eine Auftaktveranstaltung geben. Aber was ich wirklich bemerkenswert fand, war, dass in dieser Pressemitteilung, die Stadt zu diesem Thema rumgeschickt hat, das stand, dass finanzielle Mittel keine Rolle spielen. Und das ist tatsächlich eine neue Schlagrichtung, zu sagen, die wollen jetzt wirklich Ressourcen reinstecken, um an dieser Situation was zu ändern.
Ja, jetzt ist diese Info mit dem Glashaus relativ neu. Gibt es da schon irgendwie Reaktionen? Also was hast du für ein Gefühl, einfach weil du dich schon lange mit diesem Platz und der Geschichte und so auseinandersetzt und den Entwicklungen? Also ist das so ein bisschen auch wie, ja, ich hatte immer das Gefühl, dass dieses Glashaus halt auch wie so ein Zeichen ist, dass dieser Platz auch noch irgendwie angebunden ist. Wie gesagt, indem man da Kultur reinholt, Austausch. Ne? Das ist ja auch eine Auseinandersetzung dann, wenn ich da als Künstlerin hingehe und irgendwas gestalte oder performe oder so. Also als ich das gelesen habe, dachte ich recht so, ja, dann das ist ein bisschen wie so ein
Kapitulation.
Ja, wie eine Kapitulation irgendwie. Oder so ein bisschen nicht, ja, jetzt nicht aufgeben, weil es kann ja dann auch was Neues entstehen, aber, und das hast du ja gerade schon gesagt, dass auf jeden Fall die Idee auch ist, dass da, egal um welchen Preis es wird, was entstehen, aber was hast du das Gefühl, also hast du da schon irgendwelche Reaktionen erspüren können?
Also die Anwohner werden sich auf jeden Fall freuen, die haben das jetzt gefordert, dass das abgerissen wird, weil es halt in den letzten Monaten missbraucht wurde. Mhm. Also es hatte halt nichts, es war nicht mehr der Kunstraum, der er mal sein sollte. Und ich kann deine Reaktion auch verstehen. Mir ging es auch ein bisschen so. Ich glaube aber tatsächlich, dass jetzt gerade vielleicht dieser Punkt, dass dort dadurch vielleicht ein bisschen mehr Platz entsteht, erstmal der richtige ist. Und dass sich dann die Frage stellt, wie geht's weiter? Das wird es natürlich nicht sein. Und das darf es auch nicht. Also es ist jetzt ja nicht die einzige Maßnahme, dieses Haus abzureißen und dann sind die Probleme gelöst. Aber ich glaube, dass das jetzt erstmal quasi wegzuschaffen, was halt irgendwie, das ist einerseits schade und andererseits ist, glaube ich, die logische Konsequenz. Ja. Also es gab auch schon zwei politische Anträge für die nächste Bezirksvertretungssitzung und auch da stand es schon auf dem Prüfstand. Und ich glaube, so in dem Zustand, wie es jetzt zuletzt war, können ja auch die Künstler kein Interesse mehr daran haben.
Ich denke auch gerade, das ist, also während wir darüber sprechen, natürlich ist das eins, wie soll ich das sagen, eins weiter weg. Also da jetzt, genau, es hat sich einfach in den letzten Monaten nochmal so verschlechtert oder nochmal so sehr verändert, die Situation, dass diese Idee, das irgendwie kulturmäßig ein- und anzubinden, vielleicht einfach in noch etwas weitere Ferne gerückt ist.
Ja, und jetzt, ich glaube auch, die Dringlichkeit liegt gerade woanders. Ja, die Dringlichkeit liegt woanders.
Ja. Auf jeden Fall wirst du davon weiter berichten und dann ja vielleicht auch mit ein wenig positiveren Nachrichten.
Ja, ich hoffe es auch sehr.
Vielen Dank auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Dass die Stadt während der gerade stattfindenden EM ganz besonders voll ist, war irgendwie zu erwarten. Dass auch die Gastronomien gut ausgelastet sein werden, ebenfalls wahrscheinlich. Dass aber vor allem die schottischen und englischen Fans, die gerade wunderbarerweise so zahlreich hier präsent sind, dafür sorgen, dass nicht nur ganz besonders ausgelassene Stimmung in der Altstadt herrscht, sondern auch dafür, dass die Getränke in den Pubs knapp werden. Das kommt schon ein bisschen überraschend. Maximilian Novrot hat mit Gastwirten gesprochen, die nach eigener Aussage gerade das Geschäft ihres Lebens machen. Bist du im EM-Fieber?
Total.
Tatsächlich?
Ich könnte kaum weniger im Fieber sein. Ich meine, einerseits als Fan der deutschen Fußballnationalmannschaft seit dem 5-1 weiß man auch praktisch, dass es eine gute EM wird, vermutlich, aber auch als Düsseldorfer. Ich finde es toll, dass wir Gastgeberstadt sind.
Es ist schon spürbar, nicht wahr? Also nicht nur, wenn man das Haus verlässt, in meinem Fall und ja auch in deinem Fall am Morgen und da begegnen einem in der Bahn oder auf den Fahrradwegen schon die ersten Menschen in Schottenröcken und Fußballtrikots und es ist eine sehr internationale Stimmung gerade in der Stadt, das ist wahr. Das zeigt sich an vielen Dingen, aber auch wirtschaftlich hat die Stadt da was von, beziehungsweise einzelne Lokale, ganz, ganz speziell. Du hast mir gerade schon im Vorgespräch verraten, dass du über eine Geschichte gestolpert bist, fast sozusagen. Erzähl doch mal.
Ja, das war lustig. Ich war heute Vormittag im Supermarkt, um mir was zu essen zu holen. Und dann erzählten sich die beiden Mitarbeiter, hast du schon gehört, die Fans haben den Irish Pub in der Altstadt leer gesoffen. So war wirklich der Satz von denen. Ich dachte so, was? Kaum zu glauben. Und die meinten, in einem Irish Pub, also in Düsseldorf gibt es ja in der Altstadt an dieser einen Ecke, wenn man da, wo die Pizzeria Lupo ist, rechts gibt es ja drei Stück, wirklich fast direkt nebeneinander.
Andreaskirche, ne?
Mhm. Genau, und die hatten behauptet, oder so war das Gerücht bei denen, einer von denen hatte kein Bier mehr, musste früher schließen. Das hat mich neugierig gemacht und ich bin hingefahren und konnte dann tatsächlich mit dem Chef vom Fettis, das ist ein Pub seit dem Jahr 1978 in der Altstadt, der Besitzer sagte, der drittälteste noch bestehende in Deutschland, reden. Kleiner Spoiler, die wurden nicht leer gesoffen, aber die haben trotzdem eine Stunde eher geschlossen, also um 2 Uhr morgens statt um 3 am Samstag, weil sie einfach komplett am Ende ihrer Kräfte waren, weil es so dermaßen abgeht im Positiven da gerade.
Ja, und jetzt genau, also leer gesoffen müsste ja tatsächlich bedeuten, nehmen wir jetzt mal an, die wären leer gesoffen worden. Wo holt man denn dann samstagsabends Nachschub? Oder muss man dann
also Sonntag? Er hat seinen Großhändler in Solingen und da ist er auch am Sonntagmorgen selber hingefahren nach einer sehr kurzen Nacht, um neuen Cider zu holen. Mhm. Also dieses so ein bisschen apfelmäßige, etwas süßlichere Alkoholgetränk, weil das deutlich mehr getrunken wurde, als er gedacht hätte. Und was er halt auch völlig unterschätzt hat, ist, dass die englischen Fans und die schottischen Fans eben nicht nur in Düsseldorf sind, wenn ihre Mannschaft gerade in Düsseldorf South aka Köln oder Düsseldorf North aka Gelsenkirchen spielt, sondern einfach das ganze Turnier, weil die es cool finden, in Düsseldorf zu sein, weil die hier gelandet sind, weil die hier ihre Herberge haben, vielleicht auch, weil die Altstadt mögen und da hat er wirklich sich schon Stammgäste geholt und er meinte, er hat jeden Abend 5-mal so viel Betrieb wie an einem normalen Sommerabend.
Das ist wirklich, wurde damit gerechnet im Vorfeld? Ich meine, dass sich auf diese EM irgendwie vorbereitet wurde, auch, also jetzt nicht nur emotional und spirituell, sondern natürlich auch hat man vielleicht das ein oder andere, die ein oder andere Kiste Cola mehr bestellt, so in den Läden. Aber, also war das absehbar, dass das so?
Also die Polizei hat schon bei der ersten PK noch eine Woche vor EM-Start gesagt, in Düsseldorf werden viele englische Fans erwartet. Das haben die halt gewusst wegen der Hotelauslastung beispielsweise, aber auch wegen der Sonderflüge, die aus England hier hinkommen. Die Gastronomen aber haben, glaube ich, nicht gewusst oder nicht gedacht, dass die permanent in der Stadt bleiben. Ich meine, das ist ja auch irgendwie logisch. Es gibt zig Zehntausende Fans aus England und Schottland, aber nicht so viele können ja zu jedem Spiel gehen. Die haben dann mal Tickets für ein Spiel, aber bleiben die ganze Zeit hier, unterstützen ihre Mannschaft und genießen einfach die Stimmung und finden Düsseldorf cool.
Warum eigentlich die Schotten und Engländer so doll?
Tja, also ich glaube, manche kennen halt die Altstadt, wenn hier Celtic Glasgow zum Beispiel oder die Glasgow Rangers in Gelsenkirchen gespielt hat, dann ist das irgendwie so famous bei denen für das Bier und für die Kneipenkultur und für die längste Theke der Welt. Gut, und die Engländer hatten ja ein Spiel in Gelsenkirchen, insofern.
Ja, aber ich meine, warum bleiben ausgerechnet die alle hier und also und die französischen Menschen?
Grundsätzlich sind viel mehr, also aus diesen beiden Nationen sind einfach unglaublich viele Fans in Deutschland, die sind irgendwie sehr fußballbegeistert und reisen auch ihrer Mannschaft, Gott weiß wohin, hinterher. Ja, und er sagte halt, die sammeln sich hier irgendwie und man sieht es ja auch wirklich jeden Tag. Er meinte, ab 12 Uhr mittags bis nachts um 2 ist da kompletter Ausnahmezustand, aber eben auch sehr friedlich.
Mhm. Ja, das ist bemerkenswert, oder? Die Stimmung ist gut. Jetzt, sind es nur die Irish Pubs? Also, das ist ja irgendwie, passt ja jetzt dann auch schon wieder, dass die wenigstens inselmäßig so, also im Thema bleiben. Mhm. Also, wie sieht's mit den anderen Brauhäusern, Kneipen aus? Also, hast du da eine Tendenz? Hast du da eine Idee?
Ja, also, die profitieren enorm, ne? Also, du siehst es ja auf der Bolkerstraße. Mhm. Da wird das dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr Party als vor diesen Irish Pubs das ist ja, glaube ich, die Hunsrückenstraße dann. Wo die Leute dann einfach stehen und Bier trinken und auf der Bolka sind auch viele Junggesellenabschiede, da ist dann schon richtig Party und die Kasematten profitieren auch enorm davon. Also da siehst du auch jeden Spieltag dann immer in den entsprechenden Farben, als die Österreicher gespielt haben, die nicht im Stadion waren, haben halt die Stadt dann quasi rot gefärbt.
Ja. Das ist ja, irgendwie spannend, dass es, also ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ist dann, wie lange geht's jetzt noch?
Bis zum 14. Juli.
Ja, also das schon noch eine ganze Weile, ja. Ist dann irgendwann... Ist dann das Bier leer?
Also, er deckt
und für
sich halt
den Rest
ein.
Des Sommers, also wird das ja. Frage ich mich gerade wirklich. Ist ja auch mal there's only so much beer in the can. So, also irgendwann.
Ja, aber die Brauereien können ja auch ihre Kapazitäten erhöhen. Ja. Die Großhändler freuen sich, dass ihre Lager leer werden. Und es ist ja auch vielleicht so ein bisschen so eine Entschädigung für den bisher wettermäßig komplett verkorksten Sommer und Frühling, dass jetzt so viele durstige Kehlen in die Stadt kommen.
Ja,
ne?
Also die Gastronominnen und Gastronomen zumindest im nennt man das im flüssigen Gewerbe, machen gerade das Geschäft ihres Lebens, haben den Sommer ihres Lebens. Hast du eine Idee, ob das auch sich auf anderes, also sind Bütchen auch leer gekauft? Also wie sieht's aus mit Schokoriegeln?
Ich glaube, Alkohol ist schon, also Bier im Speziellen, das Kernprodukt, was halt nachgefragt wird, wenn man jetzt mal betriebswirtschaftlich ausdrücken möchte. Bei den Hotels zum Beispiel haben die jetzt nicht so eine übertrieben starke Auslastung wie erwartet. Also schon eine höhere Auslastung als in einem normalen Juni oder Juli, aber dadurch, dass eben die Engländer dann doch zwar in Düsseldorf gerne feiern, aber vielleicht auch mal in Gelsenkirchen dann übernachten, wenn ihre Mannschaft dort spielt, es ist noch nicht so riesig. Hat mir zum Beispiel Hans-Güter Öpen erzählt, der für den Verband DEHOGA hier in Düsseldorf verantwortlich ist. Er hofft halt, dass die Niederländer im Achtelfinale nach Deutschland, nach Düsseldorf kommen. Das kann sein, wenn die Zweiter der Gruppe D werden. So, und dann kommen natürlich wirklich nochmal ganz andere Massen hier hin.
Ja, und ist das was sich vielleicht dann auch, also frage ich mich gerade, während wir drüber sprechen, wenn jetzt die ganzen Fußballfans aus Schottland, aus England sich hier wohlfühlen? Also könnte das dann auch eine Loyalität begründen, dass die dann auch öfter mal in Urlaub hierher kommen? Also gibt es da schon, wie nennt man das, Referenzen aus anderen EM-austragenden Ländern? Also
ich glaube, das ist schwer.
Rückt Düsseldorf gerade so ein bisschen auf die Karte, frage ich mich, wenn die auch wissen,
kann man auf jeden Fall von ausgehen, denn die schauen sich ja schon noch ein bisschen was anderes an als nur ihren heißgeliebten Pub.
Ja.
Und das wird der Stadt zumindest nicht schaden. Ich kann es dir jetzt nicht aus anderen Großturnieren sagen, wie sich das touristisch sozusagen langfristig ausgewirkt hat, aber wenn die eine gute Erfahrung machen, kommen die wieder, erzählen das ihren Freunden, klar, ist das positiv.
Ja. Und es ist doch irgendwie auch schön, stelle ich mir vor, für so einen Pubbesitzer, wenn man sozusagen von Profis auch als guter Papp angesehen
ja,
wird.
Ja, und er hat das auch wirklich speziell gelobt. Also wenn er gesagt hat, sowas habe ich selbst 1988 nicht erlebt, da war ja das letzte Mal Europameisterschaft in Düsseldorf. Der Typ ist 51, also er kann wirklich sich noch erinnern, dass es so friedlich war. Mhm. Und er meinte, es liegt aber auch daran, dass die Polizei sehr gut aufpasst. Also die stehen da halt in der Altstadt, haben auch ihre Sonderbeamten im Einsatz, die gucken, ist da vielleicht jemand, der eher nach Hooligan aussieht, müssen wir vielleicht schon mal proaktiv irgendwie eingreifen. Und er selber als Wirt sagt auch, es ist sehr wichtig, schon im Keim zu ersticken, wenn Leute sich daneben benehmen. Mhm. Also habe ich ihn gefragt, was heißt daneben benehmen? Meinte er, naja, bei mir ist verboten, mit der Hand auf den Tisch zu klatschen und dann gehe ich sofort dahin und spreche die Leute an und wer das nochmal macht, muss halt gehen.
Ja.
Genauso sind manche Lieder verboten, die halt aggressiv sind, wo sich Leute unwohl fühlen oder die nationalistisch sind. Und sobald er das hört, weil er eben auch schon eine Erfahrung hat, also er macht das seit 20 Jahren beim Fettis, dann spricht er die Leute an und dadurch kann man es dann auch einigermaßen kontrollieren.
Ja, ich verstehe. Das bedeutet, wenn man jetzt also auch als, ich gebe zu, die EM nimmt mich jetzt nicht so sehr mit. Also ich bin aus Versehen, ich bin am Montag mit dem Fahrrad von der Stadt nach Kaiserswerth gefahren, beziehungsweise nach Kalkum und bin sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg jeweils in diesen österreichischen Fanmarsch geraten.
Ja, ja.
Und stand dann plötzlich irgendwie Asterix und Obelix gegenüber und einigen Napoleon-Uniformierten, also mit so vielen Hüten und so.
Ja.
Das waren bis jetzt meine Berührungspunkte und natürlich, wenn man sich hier durch die Stadt irgendwie schlägt. Aber das heißt, wenn ich jetzt auf mein wöchentliches Pub-Erlebnis nicht verzichten möchte, dann muss ich schnell sein, bevor die Fässer wieder leer sind und kann mich aber friedlich und freundschaftlich mit den schottischen und englischen und auch bestimmt allen anderen Fußballfans dann hier auseinandersetzen. Und was dann am Ende dabei rausgekommen ist, ob wirklich die Ressourcen erschöpft sind, ob das Altbier zum neuen beliebtesten Bier weltweit wird.
Das ist übrigens der, wie soll ich sagen, etwas bittere Beigeschmack für uns Lokalpatrioten. Altbier wird in diesem Pub, in diesen drei Pubs nicht serviert, sondern die Leute trinken wirklich das, was sie von zu Hause kennen, Guinness, wovon ich jetzt nie mehr als eins trinken würde, weil es mir einfach irgendwann nicht mehr schmeckt. Dann so ein Pilz aus Süddeutschland, okay, aber auch gerne Heineken und dann Kilkenny, so ein dunkleres Bier oder Cider, also wirklich britische Getränke.
Ich verstehe.
Vielleicht
ist irgendwann der Cider leer und dann muss auf Altbier umgeschwenkt werden und dann haben wir alle Fliegen mit einer Klappe geschlagen, beziehungsweise mit einem Bierdeckel. Aber bis es soweit ist, wir werden das weiter beobachten. Ich bin sehr sicher, du wirst vielleicht noch das ein oder andere EM-spezifische hier zu berichten haben. Vielen Dank auf jeden Fall und Prost.
Danke dir, Tosja.
Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
American Giant makes great clothing. T-shirts, jeans and more right here in the U.S. Creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Zwei Meter lange Nudeln mit verschiedenen Soßen und Toppings und das alles hausgemacht. Im Restaurant Drei Chinesen auf der Bahnstraße gibt es Biang Biang Nudeln, eine traditionelle Spezialität, und auch ein paar andere Köstlichkeiten stehen da auf der Karte. Zum Probieren war Verena Kinsburg vor Ort und wie es geschmeckt hat, erzählt sie mir und uns.
Ich spreche ja sehr, sehr gerne über verschiedenste Dinge. Groß und klein, nah und fern, aber fast am allerliebsten rede ich über Essen. Und das machen wir jetzt. Du warst essen und berichtest mir, und ich werde schon ankündigen, wie immer, wenn es hier um diese Themen geht, gastronomische Themen, mein Magen wird in ungefähr wahrscheinlich 25 Sekunden anfangen zu knurren. Also alle, die komische Geräusche hören im Hintergrund, das bin ich. Du warst chinesisch essen.
Ja.
Erzähl.
Also ich habe ja gerade schon, als wir uns kurz unterhalten haben, gesagt, wenn ich mir eine Henkersmahlzeit aussuchen müsste, dann wäre es, glaube ich, so richtig dicke chinesische Nudeln mit einer dunklen oder cremigen Soße. Und genau das habe ich gegessen.
Wie wir jungen Leute sagen, I feel you. Ja. Deswegen bin ich umso gespannter, was du berichtest von deinem neuesten lokulischen Erlebnis.
Ja, ich war im Drei Chinesen in der Stadtmitte an der Bahnstraße. Gibt es dieses kleine Restaurant und die sind relativ neu, haben vor ein paar Monaten eröffnet. Und das ist ein Ehepaar, das dieses Restaurant führt, die auch aus China stammen. Und die Inhaberin, Ling Mi Miao heißt sie, kommt auch aus einer Region, in der tatsächlich ganz viel Weizen angebaut wird. Und hat selbst ein großes Faible natürlich für die Produkte aus ihrer Heimat und das Essen. Ihr Mann kocht, der ist der Küchenchef. Und die bieten wirklich ein fantastisches Essen namens Biang Biang Nudeln, was es so meines Wissens nach bislang in Düsseldorf noch nicht gegeben hat.
Tatsächlich habe ich das auch noch nicht gehört. Was ist das Spezielle an diesen Nudeln? Also was ist das Besondere? Was ist da der Twist?
Die sind sehr breit, also bestimmt so
Vier Finger breit, drei Finger breit.
Ja, so ungefähr. Sowas dazwischen und total lang. Also wirklich scheinbar endlos kann man an diesem an einer Nudel rumessen.
Sehr schön beschrieben, ja. Ich kann es mir tatsächlich gut vorstellen.
Die werden tatsächlich auch oft in China mit so Gürtelnudeln quasi genannt, weil die halt wie ein Gürtel breit und lang und dick sind wie ein Gürtel.
Wie viele Nudeln hat man dann so in einer Portion? Also ich stelle mir, ist es dann eine Nudel? Ist dann das Gericht? Also wie viel
passt? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich musste zwischendurch abbeißen. Nein, ich glaube, es ist schon mehr als eine. Es gibt tatsächlich, dass ich das mal angucken möchte, das Restaurant Drei Chinesen ist auch auf Instagram aktiv. Die zeigen da auch teilweise, wie die Nudeln hergestellt werden. Aber die sind schon so, würde ich sagen, so 2 Meter lang.
Wow.
Ja. Und also vielleicht hat man dann so 3 Nudeln auf dem Teller.
Ja, verstehe. So. Und sind die dann aufgerollt? Also ich versuche mir das wirklich gerade, ich habe es nämlich noch nicht gesehen auf Instagram, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also man bekommt einen Teller und da liegen dann diese
Nudeln. Also es ist eine tiefe Schüssel das sieht ehrlich gesagt, unterscheidet sich jetzt, man kann es nicht erkennen, dass die so lang sind. Es ist halt ein riesiger Nudelhaufen mit so schönem, frischen, knackigen Gemüse obendrauf. Und es ist ganz wichtig, dass man das vorher kräftig umrührt. Das sagen die Besitzer und die Servicekräfte einem da auch, damit man wirklich, damit alles mit der Soße benetzt ist und sich der volle Geschmack entfaltet.
Ich verstehe. Und apropos voller Geschmack. Also ich habe jetzt schon rausgehört, dass diese Nudeln sehr dick sind und sehr lang. Es ist eine Spezialität. Also man geht in der Stadt, läuft an diesem Laden vorbei. Ist das ein großer Laden? Also wie ist so der ganze?
Es ist ein relativ schmaler Laden und eher lang geschnitten, so wie die Nudeln. Und auf der Straße sind 2 kleine Tische, wenn man gerne draußen essen möchte. Dann gibt es einen Hauptraum mit ungefähr 30 Plätzen und dann gibt es noch hinten so einen kleinen Raum. Der wird allerdings dann, glaube ich, wirklich erst gefüllt, wenn alles andere voll ist.
Ja, verstehe.
Also eher klein, gemütlich, wirklich eine entspannte Atmosphäre. Also eher nicht ganz so schicki, so aber genau, casual. Eher casual
das Eating, verstehe.
Ja. Es gibt 5 verschiedene Sorten. Also man hat eine Karte, auf der die Biang Biang Nudeln stehen und man kann aus 5 verschiedenen Varianten auswählen. Da gibt es zum Beispiel die ganz klassische, die ist dann irgendwie mit Chiliöl und Essig. Dann gibt es eine mit Erdnuss und Sesampaste. Das ist dann so eine ganz cremige Variante. Und was ich wahrscheinlich so als nächstes probieren würde, wären die mit komischer Soße. Ist wohl eine Übersetzung aus dem Chinesischen, also dieses Komische, weil das früher, also es ist halt eine Soße, wo sich viele Gegensätze treffen, also irgendwie süß und salzig und das wurde früher, war das noch so unbekannt, dass das als seltsam wahrgenommen wurde.
Ich verstehe.
Und deshalb ist das die traditionelle komische Soße aus China.
So hört sich an wie ein Gericht, was auch meine 3-jährige Nichte sich ausdenken könnte. Also süß irgendwie. Das wird da alles vor Ort zubereitet, also auch die Nudeln werden da gemacht. Wie Jetzt frage ich mich zum Beispiel bei so einer komischen Soße, ne? Woher kommen dann die Zutaten? Also werden die importiert? Sind das irgendwie, ist das mit Sachen von hier zu machen? Also hast du das in Erfahrung bringen können, wie aufwendig diese Gerichte zu machen sind hier?
Also woher sie die Produkte beziehen, habe ich ehrlich gesagt nicht gefragt. Die machen aber wirklich eigentlich so gut wie alles selbst. Also sogar Sojasauce stellen die selber her. Die Nudeln natürlich, also das ist glaube ich so der Hauptprozess. Ja. Da gibt es wirklich sehr viele hausgemachte Produkte. Und das schmeckt man tatsächlich auch. Also es ist halt sehr herzhaftes Essen. Mhm. Also so richtig Umami, wenn man da Bock drauf hat, dann ist man dann auf jeden Fall richtig. Aber es ist halt auch nicht zu viel. Also es schmeckt nicht künstlich oder irgendwie nach Glutamat oder so.
Und sind dann sozusagen, also die Nudeln sind der Star des Gerichtes, dann kommt die Soße dazu und gibt es dann auch noch irgendwelche, also esse ich dann noch Fleisch dazu oder Tofu, also das wird, man kann sich das dann vollpacken.
Genau, man kann sich
also Gemüse hast du ja schon erwähnt, aber
ja, das ist regulär mit dabei und man kann sich ein Topping aussuchen. Wow. Zum Beispiel halt Tofu, wenn man gerne was Vegetarisches möchte, aber es gibt auch so Schweinebauch oder so knuspriges Hähnchen mit Sesam, also da gibt es ganz viele unterschiedliche
Also es Topics. Klingt wirklich, wirklich fantastisch. Jetzt hast du ja schon berichtet, es gibt es jetzt noch nicht so, so lange, es ist jetzt auch nicht brandneu. Wie war da so die Genese? Also war es einfach so, dass die Besitzer sich gedacht haben, wir vermissen das Gericht so sehr, das fehlt hier noch, also dass die asiatische Küche hier irgendwie groß beheimatet ist und so, das haben wir ja jetzt schon öfter festgestellt, was ja auch, wie wir auch im Vorgespräch schon festgestellt haben, uns beiden durchaus in den Kram passt und in die Karten spielt. Aber also haben die einfach gesehen, es fehlt hier oder war es so ein bisschen dieses, wir wollen das gerne selber so jeden Tag essen, darum machen wir es jetzt einfach und bieten es dann auch an?
Die sind schon länger auch in der Gastronomie aktiv und haben aber früher sich halt wirklich auf so klassische Reisgerichte spezialisiert. Und sie meinten dann aber, haben irgendwann gemerkt, dass auch wirklich bei den Deutschen das Interesse wächst für Gerichte, chinesische Gerichte, die über Ente süß sauer hinausgehen, sondern halt wirklich klassisch sind, ne? Also sie meinten, die haben die Rezeptur ein bisschen auch verändert, ein bisschen Essig rausgenommen, weil das wohl nicht so gut ankommt. Also es ist schon so ein leicht europäisiert, aber sie meint, es ist schon sehr, sehr authentisch, was sie machen und kommt sehr nah an das Original sozusagen dran und freuen sich tatsächlich total, dass die Menschen da so Lust drauf haben und nehmen das, glaube ich, wirklich als Ehre sozusagen war. Das fand ich total schön zu sehen, ja.
Ja, das klingt gut. Wie, also gibt es das auch zum Mitnehmen? Kann ich diese Nudeln auch zu Hause machen? Weil die habe ich jetzt tatsächlich auch so im Laden noch nie. Also Udon und so bekommt man ja immer. Ich weiß, dass das keine chinesischen Nudeln sind, aber ne, so bekommt man ja mittlerweile alles irgendwie Ramen und so. Aber diese langen, also Gürtelnudeln mäßig habe ich, ist mir noch nie über den Weg gelaufen. Kann ich das da auch bekommen?
Also du kannst da das Essen auch zum Mitnehmen. Mhm. Du kannst dir auch eine Portion mit nach Hause nehmen. Ich glaube, man kann auch die Nudeln, also die haben die auch in getrockneter Form, sodass du dir die auch selber zu Hause kochen kannst. Ja.
Wenn ich jetzt in diesen Laden gehe und aus irgendeinem Grund, den ich mir selber nicht erklären kann, habe ich eigentlich gar keine Lust auf Nudeln. Kann ich da auch noch was anderes essen?
Tatsächlich, ja. Also man muss sagen, der Fokus liegt schon sehr auf Weizenteigprodukten. Also es gibt auch noch zum Beispiel so Bao-Buns aus Hefeteig, gefüllte. Dann gibt es noch so andere gefüllte Teigtaschen, die ja auch in der asiatischen Küche ganz weit verbreitet sind. Und wenn man was ganz anderes möchte, gibt es noch so Small Dishes, haben die das genannt. Also so ein bisschen, gibt kleine Gerichte, die man sich bestellen kann mit unterschiedlichen Sachen. Mhm. Funktioniert auch gut als Vorspeise oder so als Beilage. Da habe ich zum Beispiel einen ganz tollen Gurkensalat mit Knoblauch probiert. Also eigentlich total simpel, aber köstlich. Und gibt es dann auch noch so Fleischgerichte und Spieße.
Also
und
doch eine relativ große,
ja, genau.
Nicht überschaubar, sondern das ist das Gegenteil. Eine sehr ausgewählte Karte.
Auf jeden Fall.
Auswahl.
Ja. Eine große Auswahl.
Also eine große Auswahl.
Ja.
Ich habe schon wieder, mir läuft so sehr das Wasser im Mund zusammen, dass ich schon die Wörter nicht mehr finde. Also ich merke wirklich, ich sollte nicht immer mittags diesen Podcast aufzeichnen. Also das bedeutet, ich kann, also Nudel ist im Fokus, ich kann noch andere Sachen essen. Jetzt hast du schon gesagt, du hast zu dieser Portion noch einen Gurkensalat geschafft. Man wird, also es hört sich durchaus an, als wäre ich danach gut satt. Also
definitiv.
Ist das auch was, was man sich irgendwie teilen kann? Also meinst du, das ist so ein Gericht, wo man sagen kann, man bestellt so ein Nudelgericht und vielleicht noch ein paar andere Sachen aus der Karte. Also geht das auch oder wird es da ein bisschen?
Ja, man kann sich das auf jeden Fall bunt zusammenstellen. Ich meine, ob man die Nudeln teilen will, muss man jetzt selber wissen. Ist jetzt, glaube ich, auch so vom technisch nicht das einfachste Gericht zum Teilen, um ehrlich zu sein. Aber ja, man schafft auf jeden Fall eine Vorspeise und so einen Teller Nudeln.
Okay, gut.
Ja.
Mit wie viel schlägt das zu Buche? Also wenn ich da jetzt Mittag essen, gibt es sowas wie Mittagstisch und so? Wie lange ist abends? Also gehe ich da auch abends hin oder ist das eher so?
Die haben Mittwochsruhetag, ansonsten unter der Woche immer von 12 bis 15 Uhr geöffnet und dann abends nochmal. Und preislich liegen jetzt die Biang Biang Nudeln so bei 13, 14 Euro.
Verstehe. Also ein reasonable Preis für eine.
Absolut.
Für ein schönes Essen.
Ja.
Saßt du drinnen oder draußen?
Drinnen.
Und das hört sich sehr gemütlich an.
Ja.
Sieht man auch die Küche? Ist das eine offene Küche? Also sieht
leider
man auch so ein
nein.
bisschen, wie die Nudeln da gezogen werden?
Das hätte ich auch schön gefunden. Mhm. Leider nein, aber dafür kann man, wie gesagt, bei Instagram mal reingucken.
Ja.
Das haben die wirklich total schön gemacht und geben sich da sehr viel Mühe, auch mit ihrem Auftritt und zeigen, wie man die Nudeln richtig isst und wie sie hergestellt werden. Und das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken.
Das klingt sehr gut. Ist es, also hattest du das Gefühl, das ist auch schon, wird schon gut angenommen? Also war es gut besucht?
Ja, das Publikum war tatsächlich an dem Abend, als ich da war, ziemlich international, was ich irgendwie immer ganz schön finde. Es war auch echt viel los. Aber man hätte auch noch spontan hingehen können und, glaube ich, einen Platz bekommen. Ah, also es ist eigentlich ein ganz guter Mix.
Ja, wunderbar. Dann, ich muss los. Vielen, vielen Dank für die wunderschöne Beschreibung und ich kann es mir wirklich alles sehr gut vorstellen. Und die drei Chinesen auf der Bahnstraße.
Guten Appetit.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf vom Wetterstruxi.
Es gibt so viele Dinge zu berichten, dass dieser Bericht heute etwas länger wird. Grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Ihr kennt es von mir, normalerweise spreche ich das Wetter relativ frei ein und dann ist auch mal der ein oder andere Versprecher mit drin. Heute wird es ein bisschen anders sein. Ich habe diesen gesamten Bericht bereits vorgeschrieben, sodass ich nichts vergesse bei dem, was es alles zu berichten gibt. Und ihr werdet dann jetzt von mir praktisch eine kleine Lesung bekommen zu dem Wetter für dieses Wochenende. Vorher möchte ich aber noch etwas anderes hinzufügen. Denn beginnen möchte ich mit einem astronomischen Ausflug. Heute, am 20. Juni, ist die Sommersonnenwende. Um 22.50 Uhr erreicht die Sonne den Breitengrad 23,4 Grad. Anschließend kehrt sie wieder um und wandert bis zum 21. Dezember um 10.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit wieder zurück. Entsprechend haben wir heute den längsten Tag des Jahres mit 16 Stunden, 35 Minuten und 13 Sekunden. Die kommende Nacht wird hingegen die kürzeste sein mit 7 Stunden und 25 Minuten. Im Grunde genommen ist es sogar nur 6 Stunden und 9 Minuten dunkel, dazwischen liegt noch eine Dämmerungsphase. Und, vielleicht ist das noch interessant, bis zur Wintersonnenwende wird die Tageslänge nun monatlich folgendermaßen sein. Der Juli wird zum 20. Juli eine Tageslänge von 15 Stunden und 54 Minuten haben, der August 14 Stunden 15 Minuten, der September 12 Stunden 18 Minuten, der Oktober 10 Stunden 23 Minuten, der November 8 Stunden 38 Minuten und der Dezember 7 Stunden 52 Minuten. Ihr seht also, die Tage werden nur langsam kürzer, aber gerade dann zwischen August und November nimmt dann innerhalb von 3 Monaten die Tageslänge um fast 6 Stunden ab. Dementsprechend wird es dann relativ schnell wieder sehr viel länger dunkel sein und sehr kürzer hell. Nun zum Wetter und auch hier gibt es ganz viel zu berichten. Da wäre einerseits der heutige Donnerstag mit Schauern und möglichen Gewittern im Laufe des Nachmittags und Abends und weitere mögliche Schauer und Gewitter am morgigen Freitag. Und dann wird er kommen, der Sommer. Heute wird ein Tief aus Südwest zu uns ziehen. Die Wolken haben uns bereits erreicht. Im Laufe des Nachmittags folgen dann in Anführungsstrichen Schauer. Gestern wurden noch zahlreiche Schauer und vereinzelte Gewitter berechnet. Heute Morgen wurde das bereits runtergerechnet und der neue Sechserlauf, der gerade eintrudelt, lässt es fast gänzlich trocken bleiben mit möglicherweise einem kurzen Schauer gegen 20 Uhr. Da im Laufe der Nacht aber weitere Feuchtigkeit nachzieht, können diese Schauer und Gewitter dann durchaus erst in der Nacht ankommen. Die Temperaturen steigen heute auf 24 Grad an, örtlich sind entlang des Rheins auf 25 Grad möglich. Die Luft ist dazu ab den Abendstunden schwül. Am morgigen Freitag gibt es letzte Schauer am Morgen, die noch aus der Nacht stammen. Am frühen Nachmittag soll die Schaueraktivität dann neu aufleben, ehe sie dann mit Sonnenuntergang in sich zusammenfallen. Gewitter werden Stand jetzt nicht dabei sein und die Temperaturen liegen bei 16 bis 20 Grad am Morgen und maximal 20 Grad am Nachmittag. Die Schwüle wird im Tagesverlauf dann weniger werden. Der Samstag bringt uns viele Wolken, im Laufe des Nachmittags steigt das Schauerrisiko an, es könnte aber trocken bleiben. Die Temperaturen bleiben gedämpft bei 9 bis 21 Grad. In der Innenstadt kühlt es mit 13 Grad nicht ganz so doll aus. Die Schwüle zieht zum Mittag dann gänzlich ab. Am Sonntag werden die sonnigen Anteile etwas größer werden. Weiterhin bestimmen aber zahlreiche Wolken das Wettergeschehen bei 12 bis 24 Grad. Und dann möchte ich einmal kurz auf den aktuellen Stand für die kommende Woche zeigen. Montag sonnig, zum Nachmittag ein paar Merkwallwolken unterwegs und bei 14 bis 27 Grad. Dienstag dann sonnig, 15 bis 32 Grad und der Mittwoch sonnig, 18 bis 33 Grad. Danach scheint das Wetter wieder kurzzeitig instabiler zu werden. Mehr dazu dann auf jeden Fall auf meinem Blog. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Hoffe, dass ihr, naja, so die letzten, in Anführungsstrichen, teilweise angenehmen Tage noch genießt. Dann kommt vermutlich für 2-3 Tage in der kommenden Woche Hitze, dann auch wieder mit neuer Schwüle, ehe dann Schauer und Gewitter das Ganze wieder beenden. Und das ist der Stand jetzt. Alles Neuere, alles Aktuelle, jegliche Updates zum Wetter erhaltet ihr natürlich auf meiner Homepage. Bis dahin, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also, bis dann. Ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog.
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wie gesagt, wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, wenn ihr uns eine Nachricht hinterlassen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail oder eine WhatsApp-Nachricht. Ansonsten lasst uns 5 Sterne da bei Spotify und in allen anderen Podcast-Apps. Mein Name ist Tosja Kormann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Den Rheinpegel gibt es jeden Donnerstag neu. Folgt dem Podcast jetzt in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country, and jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.